Apostel Paulus schreibt einmal in einem Brief: Als ich ein Kind war, redete und dachte ich wie ein Kind. Nun bin ich ein Mann geworden und legte ab, was an mir Kind war. Als Sie sich, Herr Trevermann, entschlossen haben, katholische Priester zu werden, als Sie Mann wurden sozusagen, welche Aufgaben und Visionen hatten Sie damals vor Augen?
Ich wollte im Grunde nicht ein Mann der Kirche werden, kein Amt bekleiden, keine Institution haben, aber ich habe damals geglaubt, dass das, was Religion ist, wofür die Kirche zu stehen schien, unbedingt wesentlich ist für die Menschen. Ich habe freilich erwartet, dass die Kirche für die großen Aufgaben in der Welt sich wie eine Pressure Group wirklich melden würde. Kampf gegen den Krieg, Einsatz zum Schutz der Umwelt, Engagement für die Not der Dritten Welt, das waren große Optionen. Privat war für mich eine Aufgabe, die ich selber glaubte lösen zu sollen, wie man die Bibel so liest, die Botschaft Jesu so interpretiert, dass es den Menschen aus der Seele und in die Seele zu sprechen vermag. Da brauchte ich ein neues Verfahren. Die Psychoanalyse wurde mir dann wichtig, eine entsprechende Methode wollte ich erarbeiten, der tiefenpsychologischen Interpretation, vor allem des Neuen Testamentes, der Wundererzählungen, der Gleichnisse Jesu, dann aber auch der Dogmen der Kirche. Das war ebenfalls ein wichtiges Thema, auch in der Jugend bereits, dass ich nicht so glauben konnte oder es einfach für falsch hielt, so glauben zu sollen, wie die Kirche sagt. Ich habe später dann 1990 mit meinem Bischof in Paderborn debattiert, ob Jesus historisch beobachtbar zum Himmel auffuhr, wirklich so, ob Maria biologisch eine Jungfrau war, wirklich so. Eine Kirche, die diese Probleme hat, redet natürlich an den Menschen vorbei und sie vertut die riesige Chance, die Sprache der Träume, die Sprache der Mythen, die Sprache des Herzens, die Poesie der Bibel so zu vermitteln, dass zwischen Denken und Glauben, zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit nicht immer wieder schizophrene Spaltungen eintreten.
Jetzt wissen wir ja auch von der historisch-kritischen Exegese, dass zentrale Texte in der Bibel auch Mythen sind, beziehungsweise literarische Legende, nicht nur, das ist klar. Aber ich denke jetzt beispielsweise an die Paradieserzählung, die Verklärung Jesu, Jesu Gang auf dem Wasser. Das wirft viele Fragen und Zweifel auf. Was bleibt denn als Kern des Evangeliums, als glaubhafte Wahrheit, die es verdient, jetzt über alle Generationen hinweg weitergegeben zu werden?
Nehmen wir die Geschichte im Matthäus-Evangelium des Gangs Jesu über das Wasser. Wenn man versucht, das historisch zu nehmen, wird natürlich kein vernünftiger Mensch fundamentalistisch sich vorschreiben lassen, dass plötzlich das Wasser tragen könnte, als wenn es Archimedes nie gegeben hätte. Das Bild selber aber ist großartig. Und so müsste man es erzählen. Unser ganzes Leben ist darin eingefangen. Der Untergrund der irdischen Existenz kann uns nicht tragen. Nur leben zu wollen angesichts des Todes im Überlebenskampf, wie es der Darwinismus vermittelt, kann nur in den Abgrund zerren und die Angst des einen vor dem anderen kann so nie aufhören. Das Bild sagt jetzt, wenn wir wie Petrus auch nur einen Moment lang nichts weiter sehen als den Gang der Wogen, nichts anderes hören als das Brausen des Sturms, wird die Angst uns selber in den Abgrund ziehen. Eine einzige Rettung wäre, wir schauen in die Augen der Person, die wie vom anderen Ufer her auf uns zukommt. Wenn wir das tun, hört die Angst auf, nur ein sterbliches Wesen zu sein, das im Kreislauf des Energiehaushaltes der Natur hervorgebracht und sicher wieder zurückgenommen wird nach Verschwinden kurzer Zeit. Wir bekommen eine Würde in unserem eigenen Leben. Da ist ein Absolutes, das uns gemocht und gewollt hat und das uns bejaht in unserer Existenz und bei der Hand nimmt. Das sind die Inhalte der ganzen Botschaft Jesu. Entscheidend dabei, Jesus bringt einen Gott in diese Welt, der aufhört, in den ambivalenten Verzerrungen der Priesterreligion immer wieder zu changieren zwischen Vertrauen und Angst. Gelehrt wird in allen Religionen, mehr oder minder, eine Gottheit, die vergebungsbereit allenfalls ist, durch Wiedergutmachungsleistungen, durch Vorleistungen, durch Opfer, die man erst einmal sich abringen muss, durch das Schlachten von Tieren, durch das Vergießen von Blut, seelisch wie physisch, in all den Formen, wird Gott gefürchtet. Es ist ein Gott buchstäblich jenseits von Eden, wie in der Geschichte von Kain und Abel. Und die Tragödie ist, dass diese Grausamkeit, die das Gottesbild annimmt, am Ende in einen Konkurrenzkampf der Leistung hineintreibt, wirklich wie in der Geschichte vom ersten Brudermord, Man steht am Altar, um Gott zu versöhnen und fällt einander über denjenigen her, der scheinbar besser bevorzugt ist vom Himmel. Jesus möchte von Gott so sprechen, dass wir ihm vertrauen können, wie ein Kind seiner Mutter oder einem Vater gegenüber. Und es ist offensichtlich seine Erfahrung.